Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Wir besprechen den ersten Spieltag der neuen Premier League-Saison. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held.
Ja, und wir beide kommen mit einer leicht ruchigen Stimme heute daher. Bei mir hat es eigentlich angenehme Gründe. Ich war am Wochenende im Stadion und habe mir gefühlt meine Kehle aus dem Leib gebrüllt. Bei dir waren das ein bisschen unerfreulichere Gründe, ne?
Ja, ich muss gestehen, ich lag flach übers Wochenende. Mich hat es erwischt. Ich habe einmal die volle Tour mitgenommen. Geht jetzt mittlerweile wieder. Deswegen können wir zum Glück auch aufnehmen. Und der positive Effekt von so einer Erkältung ist ja, man hockt nur zu Hause. Und wenn man dann so ein Wochenende hat mit Supercup, DFB-Pokal und natürlich allen voran Premier League, muss ich sagen, ich hatte schon schlimmere Zeiten. Ich habe also wirklich jedes einzelne Spiel mitgenommen.
Jetzt stell dir mal vor, die Erkältung hätte dich einfach vor 2 Wochen eingeholt. Da hättest du jetzt nicht dieses famose Fußballwochenende genießen dürfen in vollen Zügen. Ich muss aber sagen, ich habe auch wahnsinnig viel geschaut, aber halt dann fast nur Premier League, weil diese Freude, dass es wieder losgeht, die war jetzt schon da und die wurde auch von Tag zu Tag größer vor dem ersten Spieltag. Und jetzt haben wir eben den ersten Spieltag fast schon rum. Wir nehmen Sonntagabend auf, ein Spiel steht am Montagabend noch an, aber das Gros, das können wir jetzt schon besprechen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang, wir legen sofort los und wir haben uns überlegt, wir wollen das Ganze eigentlich chronologisch machen, ziehen aber ein Spiel vor, weil das eben das Topspiel dieses ersten Spieltags war und das Spiel hieß Chelsea gegen Man City. Danach wollen wir trotzdem auf alle großen Stories des ersten Spieltags schauen und wollen auch fast alle Spiele besprechen. Wie gesagt, wir starten aber hier im ersten Duell der neuen Saison von den Blues gegen die Sky Blues. Und auch im ersten Spiel von Enzo Maresca als neuem Chelsea-Trainer gegen seinen alten Lehrmeister Pep Guardiola. Ich muss sagen, ich habe mich schon auch auf dieses Spiel nochmal extra übelst gefreut.
Ja, ich auch. Gehe ich total mit. Insbesondere eben wegen dieses Trainerduells, was du angesprochen hast. Er war ja in der Trippelsaison eben Pep Guardiolas Co-Trainer, hat also da von einem der Größten gelernt. War auch mit De Serbi sehr eng. Man spricht darum, dass sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Also nicht mal nur einseitig, sondern aus dieser Schule, aus dieser Richtung kommt er. Und ich hoffe, dass man es bald auch seinem Fußball ansieht, weil das verspricht sehr viel. Hat ja auch bei Leicester sehr gut geklappt. Aber jetzt hier dieses Spiel direkt am ersten Spieltag, Chelsea City, ist einfach eine riesen Storyline.
Ja, und ich glaube, dass er sich auch darauf sehr gefreut hat. Natürlich gibt es angenehmere Gegner am ersten Spieltag als den viermaligen Serienmeister Man City. Trotzdem wurde er dann, glaube ich, nochmal relativ rasch in die Wirklichkeit zurückgeholt vor dem Anpfiff, weil er hat einige größere Entscheidungen getroffen, hat zum Beispiel Ben Chilwell aus dem Kader ganz gestrichen vor dem Spiel, aber und eben auch Raheem Sterling, den englischen Nationalspieler und ja früher auch City-Spieler. Und daraufhin hat dann das sogenannte Camp von Raheem Sterling sich veranlasst gefühlt, einen langen öffentlichen Brief rauszuschicken, quasi ein Statement. Und indem sie, ja, da haben sie einfach ganz krude Sätze zusammengefügt irgendwie und haben irgendwie angefangen mit Sterling hat noch einen Vertrag bei Chelsea für die nächsten 3 Jahre, ist 2 Wochen vor Trainingsbeginn schon zurückgekommen, hat sich gut vorbereitet und sie dachten, dass er spielen würde am ersten Spieltag. Und jetzt wollen sie mal sehen, wie es weitergeht und wollen das auch mit dem Club irgendwie zusammen klären und so. Und sie werden weiterhin Raheem unterstützen. Aber wie gesagt, immer aus dieser Perspektive, dass es ein Dritter geschrieben hat, aus dem Camp über Raheem Sterling. Das ist schon ziemlich suboptimal. Vor dem ersten Spieltag geht es also schon wieder los mit dem Chaos beim FC Chelsea.
Hätte man sich aber auch denken können. Also 43 Mann waren es zu dem Zeitpunkt, wo eben auch Enzo Maresca darauf angesprochen wurde, ob das nicht ein Problem sein könnte, dass man hier mit über 40 Mann in die Saison geht. Und er hat gesagt, ja, wenn ich daran denke, dass ich 43 Spieler in meinem Team habe, dann ist das nicht gut. Und ich glaube, dieses, das ist nicht gut, ist die diplomatischste Formulierung, die du dafür finden kannst, weil das ist eine Vollkatastrophe. Also selbst wenn man bei FIFA früher den Karrieremodus gespielt hat und dein Kader ist viel zu groß geworden, dann hat das schon genervt. Aber wenn du das mit echten Menschen machst, dann ist das nicht haltbar. Und dann sind so Sachen wie dieser öffentliche Brief von Raheem Sterling nur der Anfang. Das Ganze wird ja von Woche zu Woche schlimmer, weil du immer wieder Entscheidungen treffen musst, wo du dann eben nicht nur ein, zwei, drei Spielern vor den Kopf stößt, sondern im Zweifel 14, 15, die alle denken, ja, ich habe den Anspruch, hier in die erste Elf zu rücken.
Definitiv. Also sehr schöne Anspielung mit dem FIFA-Karrieremodus, weil das stimmt wirklich. Also dann kamen auch immer dann diese Nachrichten so im Wochenrhythmus rein von den Spielern, die sich irgendwie benachteiligt gefühlt haben. Und irgendwann wurden sie dann vom Verein auf die Transferliste gesetzt für dich. Und das war dann immer als Trainer sehr bevormundend irgendwie. Ich glaube, jetzt hat Maresca dann doch vielleicht ein Wörtchen mehr mitzureden. Aber ja, einfach schon ziemlich, ziemlich weird das Ganze. Ich muss sagen, ich bin eigentlich immer angetan gewesen von Sterling. Ich habe ihn mal getroffen, vorm Spiel, damals noch gegen Schalke in der Champions League, glaube ich. Und habe auch ein Foto damals mit ihm gemacht. Also sehr netter, angenehmer Mensch eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt auch in Absprache mit ihm passiert ist, dieses Statement, dieses öffentliche Statement. Aber sowas geht natürlich gar nicht. Dann schauen wir dann vielleicht erstmal auf die Aufstellungen, wie sie dann nachher wirklich auf dem Papier standen. Und da sehen wir dann vielleicht so ein, zwei Überraschungen bei Chelsea. Eigentlich keine in der Viererkette, auch Robert Sanchez im Tor, keine Überraschung. Davor vielleicht schon so ein bisschen eher mit Lavia auf der 6 neben Caicedo. Fernandes ebenfalls aufgeboten und vorne dann Nkunku, Palmer und Jackson. Ich finde eigentlich eine relativ gute erste Elf. Hat dich da irgendwas überrascht?
Dass alle drei gespielt haben, also mit allen dreien meine ich Fernandes, Lavia, Caicedo in so einem Dreieck in der Mitte, kam ja als Gesamtpaket für knapp 300 Millionen, also dass jetzt mal alle zusammen auf dem Platz standen, fand ich schon spannend. Gerade, weil du ja auch mit Blick auf den Gegner damit einen totalen Fokus auf die Zentrale setzt. Ich habe da mal durchgezählt, also bei Chelsea sind es 3 Sechser, bei City habe ich keinen gefunden, weil da eben Rodri fehlt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er da mit Absicht draufgegangen ist und dort einfach Physis haben wollte, Spieldominanz haben wollte. Und dann ist es ein Zug, der nachvollziehbar ist, aber eben auch mit ein bisschen Handbremse. Du nimmst dir vorne eben ein, zwei Positionen weg, wo du einen Mudrik, einen Sterling oder wen auch immer noch hättest bieten können. Deswegen fand ich schon spannend, da so diesen extremen Fokus auf die 6, auf die 8er Position zu legen.
Ja, auch die beiden Neuzugänge, Pedro Neto, Kehonen, Dewsbury Hall, wurden nicht von Anfang an aufgeboten, kamen dann im Laufe des Spiels noch rein. Bei Man City, wie gesagt, Rodri fehlt seit der EM-Verletzung nach wie vor. Dann war ich gespannt, wer auf links von Beginn an spielen wird, Jack Grealish oder dann doch vielleicht jemand anderes. Und es war auch jemand anderes, es war nicht Grealish, es war Savinho, der Neuzugang. Phil Foden saß noch auf der Bank, kam ebenfalls später rein. Und eben die Doppel-6 wurde gebildet aus Mateo Kovacic und Rico Lewis. John Stones ebenfalls auf der Bank, genauso wie Nathan Ake. Also Pep hat nun mal auch einfach ein wahnsinniges Squad und er muss, wenn jetzt eben so viele Anfang der Saison noch fit sind, natürlich auch einige harte Entscheidungen treffen. Für mich war die größte Überraschung, wie gesagt, eigentlich Jack Grealish, weil ich dachte, okay, wenn Grealish jetzt im ersten Spiel schon nicht spielt, dann heißt das schon was. Also er hat jetzt die ganze Vorbereitung mitgemacht, war nicht bei der EM, Foden war das eben, aber er kommt trotzdem nicht von Beginn an rein und bekommt sogar keine einzige Minute. Ich glaube, für Jack Grealish war das heute schon ein großer Moment, weil er, glaube ich, gemerkt hat, hier geht gerade was ganz gewaltig an mir vorbei.
Ja, habe ich genauso gesehen. Also es war nicht nur die Startelf-Entscheidung, die gegen ihn geht, sondern, ohne jetzt viel zu spoilern, es gab eben zur Halbzeit eine Auswechslung. Savinho, der eben links begonnen hat, musste verletzungsbedingt in der Kabine bleiben. Und dann kam eben nicht Jack Grealish, sondern Phil Foden, dem man jetzt gar keine Qualität natürlich absprechen möchte. Aber in diesem einen Spiel jetzt Jack Grealish nur Option Nummer 3 für die linke Seite. Und das ist schon bitter, gerade wenn man sieht, dass er eben die ganze Vorbereitung da war, sich nach der letzten Saison sicherlich viel vorgenommen hat. Also da ein erster Fingerzeig. Grealish hat nicht die Nase vorn.
Dann gehen wir direkt ins Spiel und wir kommen dann gleich noch so ein bisschen auf Off-Topic-Sachen zu sprechen. Und im Spiel selbst relativ ausgeglichen zu Beginn. City schon so ein bisschen zielstrebiger aufs Tor und dann geraten sie relativ schnell in Front, weil Erling Haaland nach 18 Minuten sich ganz, ganz stark durchtankt, Kukureya einfach abschüttelt und den Ball dann clever so an Sanchez vorbei ins Tor spitzelt. Ein richtiges, schönes Nummer 9-Tor von Erling Haaland, der seine starke Form aus der Vorbereitung direkt mal bestätigt. Und es war schon kein einfaches Tor, den musst du im Training tausendmal so geübt haben.
Ja, ich finde auch gerade, wie er sich vorher durchsetzt, mit vielen Ecken, Ballkontakten, behält dann die Übersicht und chippt den so leicht eben rein. Das war schon wirklich extra klasse, zeigt seine gute Form aus der Vorbereitung. Jetzt eben nochmal, hatte ja auch den Vorteil, dass er weder Copa America noch EM gespielt hat. Also der Mann ist richtig fit und ich finde, das sieht man, macht einen guten Eindruck und ist ja aufgrund des Alvarez-Abgangs auch noch unumstrittener als letzte Saison.
Auf jeden Fall. Insgesamt muss ich sagen, danach auch City überlegen, die besseren Chancen. Und Chelsea trotzdem immer wieder auch mit guten Gelegenheiten. Und dann zieht sich dort einfach das ewige alte Problem wie so ein roter Faden durch ihre Geschichte. Sie haben einfach keinen Goalgetter. Und da setzen wir dann doch direkt mal an in der ersten größeren Kritik heute. Chelsea gibt hunderte Millionen aus für Spieler, aber sie werden einfach nicht besser, wenn es darum geht, Tore zu schießen und wirklich kaltschnäuziger zu werden. Und das ist halt wirklich ein riesiges Problem. Du hast über 40 Spieler im Kader, aber keinen Goalgetter.
Ja, und sie machen hier keine schlechte Partie. Also ich finde, in den ersten 45 Minuten, eigentlich über das gesamte Spiel, halten sie dagegen, haben auch immer wieder Akzente, kommen in Citys Box rein. Ich finde, du hast gemerkt, dass Rodri fehlt. Und das haben sie auch teilweise genutzt, hatten Zweikämpfe, die sie gewinnen, eben in dieser entscheidenden Zone, haben dann auch regelmäßig schnell umgeschaltet, aber der letzte Pass, der Stürmer, du sagst es, der fehlt. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo dann Enzo Fernandes freigespielt wird, aber anstatt dann aus 15 Metern mit der Innenseite zu schießen, der Ball kam seitlich rein, nimmt er den an, der springt 4,5 Meter nach irgendwo, dann fällt er noch, wird leicht berührt, aber natürlich kein Strafstoß. Und das sind so Kleinigkeiten. Wenn da eben ein De Bruyne kommt, der haut dir das Ding in die kurze Ecke und es steht 1-1. Mhm. Aber solche Spieler haben sie nicht. Und ja, bin ich bei dir. Gerade wenn dann eben Jackson, Fernandes, Caicedo in die Abschlusspositionen kommen, ist das zu wenig Qualität.
For the record, es gab so ein paar strittige Szenen insgesamt in den Strafräumen. Nachher auch noch so eine Szene, wo Kovacic der Ball an den Arm fliegt. Wurde dann auch gegen Strafstoß entschieden. Also das einfach nur so, um es für die Vollständigkeit gesagt zu haben. Jackson schießt auch ein Tor, ein Abseitstor. Fand ich einfach auch schwach von ihm, weil er war die ganze Szene immer im Abseits und dann dementsprechend auch bei der Erzielung des Tores im Abseits. Da musst du einfach als Stürmer cleverer sein und da dich eben besser an der Abseitslinie bewegen. Und dann springen wir schon weiter in die zweite Halbzeit. Und da muss ich sagen, hat Chelsea für mich einfach nicht das gezeigt, was ich von ihnen wollte. Ich fand City, wie du sagst, war absolut verwundbar ohne Rodri. Das merkt man ihnen immer sofort an, wenn Rodri fehlt. Das ist echt ihr Gehirn. Und ich bin fast so weit zu sagen, wenn du City schlagen willst, dann musst du es heute machen. An einem Tag wie heute, in einem Spiel wie heute. Ich fand sie wirklich nicht sehr überzeugend. Klar, sie haben ihre Weltklasse-Offensivspieler auf dem Platz und die werden immer gefährlich bleiben. Aber vor allem so Mittelfeld, defensiv, da musst du sie heute bekommen. Sie waren da, aber Chelsea hat es überhaupt nicht ausgenutzt. Und einfach, das muss ich sagen, kreide ich Chelsea an, sehr, sehr schlecht. Und auch überhaupt nicht das, was du von diesen Investments, die sie getätigt haben, erwartest.
Absolut. Es gab dann eben noch Chancen auch auf beiden Seiten. Das gehört auch zur Wahrheit. Jackson hat noch eine wirklich gute Chance vergeben. Aber auch Haaland scheitert dann da an Sanchez. Hinten raus ist es dann aber wieder City, die sich auf die Anzeigetafel bringen, machen das 2-0. Und das fand ich sehr sehenswert. Ausgerechnet Kovacic trifft. Klar, Chelsea Vergangenheit, deswegen ausgerechnet, macht einen wirklich guten Run. Ich glaube, er fängt sogar den Ball selber ab, macht dann 3-4 schnelle Meter, wackelt kurz und dann geht es mit der Innenseite Pfosten rein. Sanchez müsste noch dran gewesen sein. Schönes Tor, aber ich glaube, wir können den Chelsea-Torwart nicht ganz aus der Rechnung rausnehmen.
Was für ein Tor. Also dieses Tor ist alleine so aussagekräftig. Mateo Kovacic noch vor ein paar Jahren Man City oder Chelsea-Spieler, pardon, und wechselt dann für irgendwie knapp 30 Millionen, ein bisschen unter 30 Millionen zu Man City. Und du hast das Gefühl, die verschlechtern sich halt danach im Mittelfeld, trotz Ausgaben von 300 Millionen. Unglaublich. Und auch dieses Tor. Also dieser 30-Millionen-Mann tanzt da einfach durch ein 300-Millionen-Euro-Mittelfeld. Wahnsinn. Also was da das Chelsea-Mittelfeld zum Beispiel in der Situation geboten hat, einfach viel zu schlecht. Und generell möchte ich mal einen kleinen Rant loslassen auf die Jungs. Also Enzo Fernandes, Lavia, Caicedo, das ist nicht das, was ich sehen will von diesen Spielern. Ich muss sagen, Enzo Fernandes so ein bisschen für mich als Symbol für die aktuelle Chelsea-Problematik wahnsinnig überteuert. Denkt, er wäre echt ein Weltklasse-Spieler. Das sieht man ihm auch an. Aber kompletter Durchschnitt. Seit seinem Transfer zu Chelsea für mich absoluter Durchschnitt. Soll jetzt hier vorangehen, auch vielleicht mit Gallaghers Abgang im Hintergrund. Aber das schafft er einfach überhaupt nicht. Und jetzt hat ihn noch Kovacic so ein bisschen hier alle die Grenzen aufgezeigt.
Am Ende bleibt es dann auch bei dem 2:0. Es passiert nichts mehr. Der Expected Goals Wert zeigt aber tatsächlich, finde ich, ganz gut, was es für ein Spiel war. Der lag bei Chelsea knapp über 1 und bei City so um die 0,8. Heißt, City einfach brutal effektiv gewesen, so habe ich es auch empfunden, ohne ein Riesenspiel zu machen. Eigentlich waren sie verwundbar, wie wir es gerade schon angesprochen haben, aber sie machen halt einfach 2 Tore, auch in so einem Match, und Chelsea eben keins. Und das ist der Unterschied. City ist einfach 2-3 Stufen weiter in der Entwicklung und kann auch mit Sparflamme, wo hinten ja mit Stones, Walker und Co. wirklich auch einige gefehlt haben, hier trotzdem kurzen Prozess machen und gewinnt am Ende dann auch verdient, würde ich sagen, 2:0.
Absolut, haben wieder gierig gewirkt, gierig auf ihren 5. Titel in Folge. Chelsea, wie gesagt, da fehlt es irgendwie noch an mehreren Enden. Sie brauchen einfach diesen Goalgetter und dieser Kader ist viel zu groß. Ich bin so ein bisschen sauer auf mich selbst, dass ich letzte Woche Chelsea in der großen Saisonprognose so hoch eingeschätzt habe, weil was ich heute gesehen habe, hat das wirklich nicht gerechtfertigt. Wir schauen nochmal kurz auf die andere Seite bei den Sky Blues. Da gibt es nämlich jetzt so langsam Entwicklungen, was ihre Anklage angeht. Sie werden ja nach wie vor von der Liga in 115 Punkten wegen Finanzverstößen angeklagt. Und da hat jetzt die Times berichtet, dass das Verfahren Mitte, Ende September losgehen soll. Dann kommt es also zu den Anhörungen und so weiter. Und ein Urteil könnte dann im Frühjahr 2025 folgen. Das für ein kleines Update soweit. Ich würde sagen, wir springen zum nächsten Spiel und jetzt werden wir chronologisch und wir starten somit weiter durch mit dem allerersten Spieltag dieser neuen Saison und mit dem ersten Spiel. Das hieß nämlich Manchester United gegen den FC Fulham. Man würde eigentlich sagen, eine relativ dankbare Aufgabe am ersten Spiel für Erik ten Hag zu Hause gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld. War aber dann gar nicht so einfach und phasenweise hatten sie sogar richtig Glück.
So sieht's aus. Das Ganze ging aber schon wieder ein bisschen unruhig los, weil Ten Hag in der PK etwas ausgesprochen hat, was, glaube ich, alle Trainer teilen, aber alle anderen kriegen es irgendwie ein bisschen besser formuliert. Er hat nämlich gesagt, dass das Team ist nicht bereit. Nicht bereit für den ersten Spieltag, aber er kommt. Und worauf er anspricht, ist natürlich die kurze Vorbereitung aufgrund von EM etc. Die Neuzugänge, gerade bei United, sind auch einfach noch nicht fit, kommen teilweise aus Verletzungen. Und das alles summiert sich eben zusammen in einer Situationslage, die wir eben bei einigen Vereinen sehen, dass das noch nicht die beste Elf ist. So auch bei United, die noch auf einige Neuzugänge in der Startelf verzichten. Zirkzee, De Ligt noch auf der Bank. Wer starten durfte, war Mazraoui, der in der Viererkette eben hinten rechts beginnt. Diogo Dalot auf der linken Seite, Lisandro Martinez, Maguire komplettieren die Viererkette. Dann Mainu und Casemiro. Das ist eine Personalie, die ich gerne gleich noch ein bisschen thematisieren würde. Denn Ugarte wurde ungefähr zeitgleich bei Paris aus dem Kader gestrichen, weil er sehr, sehr intensiv mit United in Verbindung gebracht wird. Also es könnte noch ein tiefer Sechser kommen. Das nur für den Hinterkopf. Vorne Rashford, Amad Diallo, Mount und Bruno Fernandes, alle 4 sehr flexibel, weil mit Højlund eben auch noch der richtige Neuner fehlt.
Ja, und wir wollen jetzt auch gar nicht mehr das ganze Spiel so ausführlich besprechen, wie wir das eben getan haben, aber einfach kurz zusammengefasst, irgendwie ein ausgeglichenes Spiel, das ging hin und her, war auch ganz unterhaltsam, um es sich anzuschauen. Ich fand Fulham phasenweise zwingender, was aber auch daran liegt, dass sie einfach unangenehmes Personal haben, vor allem auf den Außen. Adama Traoré, einer der schnellsten Fußballer der Welt, Der wird dir immer Probleme bereiten und hat er jetzt auch hier wieder, hat sich häufig durchgesetzt auf Außen, hat dann Bälle reingebracht, ist selbst aufs Tor gegangen. Emile Smith-Rowe hat für mich auch ein passables, gutes erstes Spiel gemacht. Iwobi auf links immer unangenehm. Rodrigo Muniz, einer der vielleicht besten Stürmer der letzten Saison, vorne drin. Die Doppel-6 aus Lukic und Pereira sicherlich nicht das, was jetzt die größten Kopfschmerzen bereitet. Auf der Gegenseite United eben auch mit jetzt einer leicht veränderten 11. Mount auf der 10, Fernandes auf der 9, aber natürlich auch immer sehr flexibel. Wie hast du es gesehen?
Ich muss sagen, ich habe es ziemlich genauso erwartet, als ich die Aufstellung gesehen habe. Ich finde es nicht sehr gelungen, ohne Neuner zu spielen. Klar, liegt jetzt an Verletzungen, aber löst eben das Problem nicht. Deswegen gehe ich mit, so dieses, das fehlende, zwingende Element in Uniteds Spiel hast du einfach gesehen. Sie hatten sehr viele Abschlüsse, aber ich glaube, die meisten von Casemiro. Und das erzählt das Spiel ganz gut. Sich immer wieder bei Standards durchgesetzt, hat sich Fernschüsse genommen, aber richtig zwingend wurde selten. Ich glaube, nur ein, zwei Mal haben sie Bruno Fernandes schon richtig gute Abschlusssituationen bekommen. Da ist er dann eben auch gescheitert. Fasst es eigentlich zusammen. Es schreit nach einem Neuner und Bruno Fernandes auf der 10. Für mich das so, ja, die große Geschichte dieses Spiels und vor allem auch der ersten Halbzeit. Wo ich aber auch sagen muss, zwei Spieler haben mich positiv überrascht. Und das ist Casemiro und Masraoui. Beide mit extrem vielen Ballkontakten. Masraoui hat dann auch mit Ball häufig diese inverse Rolle gespielt, hat sich dann ins Mittelfeld fallen lassen, wurde immer wieder gesucht, ist nicht riesen Risiko gegangen bei seinem Spiel nach vorne, aber eben kaum Fehler, du konntest ihn immer anspielen, auch unter Druck, der verliert dir einfach den Ball nicht. Und daneben den Casemiro, der für mich wie ausgewechselt gewirkt hat, insbesondere erste Halbzeit, absolute Boss-Performance, viele Zweikämpfe gewonnen, giftig gewesen, gegrätscht, wie gesagt, immer wieder auch in der gegnerischen Box gewesen. Also die beiden, das hat richtig Laune gemacht und wären für mich die Ausrufezeichen, insbesondere in den ersten 45 Minuten.
Ja, Casemiro, gebe ich dir definitiv recht, hat für mich ein ganz starkes Spiel gemacht. Alles hatte irgendwie einen Sinn von dem, was er getan hat. Ich habe mir dann direkt gedacht, wenn er das auf die ganze Saison ausweiten könnte, wäre das ein super Sechser. Genau den braucht United. Du hast dann eben so ein bisschen mobileren, jüngeren mit Mainu und einen älteren, vielleicht etwas erfahreneren, abgeklärteren Casemiro. Das ist eine sehr gute Mischung, würde mir sehr gefallen als Trainer. Du weißt aber halt direkt, Casemiro kann das nicht durchhalten. Der kann von diesen Spielen nur noch vielleicht so 25 machen in der ganzen Saison. Und dann brauchst du eben für die andere Zeit jemanden, der das kompensieren kann. Und das ist eben gerade, glaube ich, ihre Thematik. Ansonsten wirklich, die Doppel-6 hat gut funktioniert. Mount, bin ich sehr gespannt, war ja nur verletzt in der letzten Saison und ist jetzt quasi auch wie so ein Neuzugang. Klar, er braucht noch einfach ein bisschen, um jetzt wieder diese Match-Praxis zu bekommen, hat man direkt gemerkt. Aber ich bin generell immer ein großer Fan von Mount gewesen und ich hoffe, dass er auch wieder gut in die Spur kommt. Und wenn du das eben alles kombinierst mit einem Rashford, der wieder besser in Form kommen muss und dann davor noch eben eine Mittelstürmer hast wie ein Højlund oder vielleicht auch sogar dann ein Zirkzee mit Perspektive, ist es definitiv eine gute Elf. Trotzdem muss ich auch sagen, Fulham, wie gesagt, gutes Spiel gemacht, auch United immer wieder gefordert. Waren dann aber eben nicht sharp genug, um wirklich dann diesen Upset zu landen im Old Trafford am ersten Spieltag. Weil wenn du deine Chancen nicht nutzt gegen United, dann wirst du eben bestraft. Und so war es dann eben auch nachher, weil ein Mann, den du schon mit großen Vorschusslorbeeren ausgestattet hast vorher, ein Mann kam aufs Feld und zwar Joshua Zirkzee. Und ich überlasse dir jetzt mal diesen Moment, dein Glück auch zu beschreiben, nachdem dein Tipp wahr geworden ist.
Ja, ich habe ihn als einer der besten Neuzugänge ausgewählt. Ich glaube, du als größte Enttäuschung, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ja, aber gut, genug mit den Sticheleien. Er kommt eben rein rund um die Stundenmarke und hat dann das Traumdebüt. Da lief einfach ziemlich viel nach seinen Vorstellungen, wurde viel ins Spiel eingebunden, ist ja auch eher der mobile Stürmer. Kein klassischer Neuner, der in der Box klebt, nur im Zentrum bleibt, das ist er einfach nicht. Er möchte bei den Kombinationen eingebunden sein. Und das Ganze sieht man ganz gut beim 1:0, beim Siegtreffer, den er eben selber erzielt, wo er im Link-Up-Play, also noch weit, weit vorm Tor, 30, 40 Meter entfernt, den Ball bekommt, den Ball nach außen verteilt, dann eben durchläuft und die Flanke am Ende verwertet. Ich glaube, beim Abschluss selber hat er ein bisschen Glück. Ich weiß nicht, ob er ihn mit der Sohle trifft oder mit der Pike, irgendeine Mischung war es. Am Ende tupft der Ball dann ins lange Eck und er darf zum Jubeln. Ja, für mich ein Prototyp, Zirkzee-Tor, selber eingeleitet, abgeschlossen. Und du hast schon gesehen, dass United so einen oder so einen ähnlichen Stürmer einfach braucht. Ganz anderes Spiel, sobald er mit drauf ist. Also ich hoffe, dass er es halten kann, weil es natürlich ich auch nicht. Wirklich alles wie nach Plan.
Ja, ich hoffe das nicht unbedingt, weil ich sehe schon gerade ziemlich schlecht aus mit meinen Prognosen. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann geht einfach eine Folge zurück. Da könnt ihr dann direkt so ein bisschen mal früh überprüfen, ob das schon halbwegs aufgegangen ist, was wir prophezeit haben. In dem Punkt für mich auf jeden Fall nicht, für dich schon. Aber da haben wir uns beide eben weit aus dem Fenster gewagt, in beide Richtungen. Und ich bin da anscheinend falsch abgebogen, anscheinend. Aber er hat halt, wie gesagt, ein überragendes erstes Tor gemacht. Super Einstand im eigenen Stadion. Flutlicht, Atmosphäre, tolle Stimmung nachher. Ich denke, einen besseren Einstand kannst du gar nicht haben. Für Ten Hag insgesamt ist es auch gut gelaufen. Der Auftakt siegt, auch wenn es jetzt nicht rosig war. Aber das kratzt halt im Zweifel in ein paar Wochen wirklich niemanden mehr. Deswegen bei United gerade alles ziemlich gut. Fehlen jetzt eben nur noch die Verletzten. Nach dem ersten Spiel deine Eindrücke, würdest du sagen, dass sie wirklich eine gute Chance haben auf vielleicht so ihr Ziel Top 4, Top 5 vielleicht?
Ja, ist natürlich viel zu früh. Sie hatten jetzt ein Spiel, wo ungefähr noch 4, 5, 6 Spieler in der Startelf drin sind, die das in ein paar Wochen 100% nicht mehr sind. Das ganze Team wird nochmal umgewurschtelt, das wird anders aussehen, sie werden anders spielen. Allein die beide Innenverteidiger auf der 6, wie gesagt, könnte sich noch was tun, vorne der Stürmer. Dafür, dass man so gespielt hat, glaube ich, sehr erfolgreich. Fulham möchte ich nicht unterschätzen. Ist ein sehr unangenehm zu spielender Gegner, hat es auch nicht schlecht gemacht. Hatte immer wieder auch gute Konterchancen. Gerade im Umschaltspiel fand ich sie gut. Eine Szene im Kopf, wo sie, glaube ich, auch zu zweit auf Maguire als letzten Mann zulaufen und das dann einfach nicht ausgespielt bekommen. Also hätte auch anders laufen können. Deswegen kann United sehr zufrieden sein. Für alles andere aber viel, viel zu früh.
Ich mag Fulham. Muss ich echt sagen, wir haben jetzt ja beide sehr viel gesehen am ersten Wochenende. Auch viele Mannschaften so aus dem Mittelfeld, unteres Mittelfeld. Und da sticht Fulham für mich auf jeden Fall heraus. Also wenn die vielleicht jetzt nochmal auf dem Transfermarkt so 1, 2 gute Transfers tätigen, dann könnten die halt echt eine gute Saison haben, weil sie brauchen irgendwie einfach noch so ein bisschen mehr, ja, wie kann man das sagen, Entschlossenheit vorne im 16er. Aber dann könnte das, glaube ich, echt eine gute Runde werden für sie. Auf jeden Fall gewinnt United sein Heimauftakt gegen den FC Fulham mit 1-0 und wir springen zum nächsten Spiel gleich. Ich habe vorher aber noch eine kurze Bemerkung in eigener Sache zu machen. Und zwar haben das ja vielleicht schon manche von euch gesehen. Bei Spotify gibt es eine sehr coole, wie ich finde, neue Funktion. Und zwar kann jeder Hörer bei Spotify auf eine Folge reagieren, unten in den Kommentaren. Es gibt also eine neue Kommentarfunktion bei Spotify unter der Folge. Das finde ich sehr cool, da können wir dann alle zusammen interagieren, ihr könnt eure Meinungen rauslassen, wenn ihr was anders gesehen habt vielleicht auch. Trotzdem natürlich gilt immer das Credo sachlich und auch sachdienlich, sage ich mal. Und dann denke ich, sollte das für alle eine sehr coole Funktion sein und wir freuen uns auf fleißige Kommentare von euch unter der aktuellen Folge. Und wir springen dann zu einem weiteren Trainerdebüt nach Enzo Maresca. Schauen wir nämlich auf Arne Slot und den FC Liverpool. Die haben ein Auswärtsspiel gehabt gegen die Tractor Boys aus Ipswich, die nach langen Jahren der Absenz endlich wieder in der Premier League angekommen sind und ein tolles Heimspiel hatten eben gegen die Reds. Auch ein Edelfan auf der Tribüne, Ed Sheeran, hat sich eingekauft bei seinem Lieblingsverein mit einer ganz kleinen Prozentzahl, war aber auch schon die letzten Jahre Trikotsponsor, also ist echt ein richtiger Ipswich-Fan. Wurde auch immer wieder eingeblendet und irgendwie eine ganz schöne Geschichte. Also alles angerichtet für einen sehr ereignisreichen ersten Spieltag dieser beiden Mannschaften.
So sieht's aus. Ed Sheeran konnte aber leider nur die erste Halbzeit sehen, habe ich hinterher erfahren. Deswegen wurde er da nicht mehr eingeblendet. Richtig. Nee, in Serbien. Also hat er ein bisschen was für die Umwelt getan.
Oder was?
So ähnlich. Auf jeden Fall musste er da noch zum Konzert fliegen. Deswegen gab es nur die erste Halbzeit. Das hat er aber richtig gut getimt, weil die erste Halbzeit war die, wo Ipswich gut mitgespielt hat, war auf Augenhöhe, stand 0-0, eben zur Hälfte, ersten 45 Minuten. Ipswich gerade nach Standards gefährlich. Einen Kopfball haben sie ganz gut aufs Tor gebracht. Und muss man einfach mal konstatieren, 45 Minuten zu Hause dagegen gehalten, gegen ein zögerliches Liverpool. Erstmal Hut ab, also dafür eben, dass es der mit Abstand kleinste Etat ist und wir beide sie auch als schwächstes Team getippt haben. Das war nicht verkehrt.
Auf keinen Fall. Und sie haben jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgelegt. Also deswegen sind ja halt diese Prognosen immer so ein bisschen schwierig zu tätigen, weil danach der Transfermarkt eben noch offen ist. Sie haben jetzt zum Beispiel Calvin Phillips losgeeist von Man City. Mit Abstand, ihr Königstransfer, kommt jetzt per Laie. Hier hat er noch keinen Einsatz bekommen, aber trotzdem, ich denke, die nächsten Wochen und Monate könnte er einen großen Einfluss darauf haben. Haben auch noch andere Spieler geholt, zum Beispiel aus der Championship, Smoditz von Blackburn, Torjäger. Ich denke mal, da können wir uns noch ein bisschen auf Veränderungen gefasst machen. Und wie gesagt, haben eine sehr, sehr gute erste Hälfte gespielt. Ich denke, so ein paar von ihnen sind uns auch direkt aufgefallen. Ich kannte noch sehr gut Axel Tuansebel auf hinten rechts von Aston Villa aus der Jugend von Man United. War dann eben ausgeliehen an Villa für, ich glaube, am Ende 2 Jahre, ist auch aufgestiegen mit Villa, daher kannte ich ihn noch, hat jetzt auch den Sprung in die Premier League über den Umweg Ipswich geschafft. Wäre es dir so aufgefallen?
Ja, ich bleibe in der Verteidigung, gehe aber auf die andere Seite. Ich muss sagen, Leif Davies, Riesenspiel gemacht. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Brille auf, aber ich fand den richtig, richtig gut. Hat in der Championship-Saison jetzt letztes Jahr, ich weiß nicht, an die 97 Vorlagen, natürlich nicht wirklich, aber hat unfassbare Zahlen aufgelegt und ist mit seinem Drang nach vorne auch hier gegen Liverpool aufgefallen. Hat aber auch hinten Zweikämpfe gewonnen, immer wieder gut geklärt in letzter Sekunde. Also, wenn ich einen nennen müsste, dann wäre es er. Insgesamt aber einfach mutiger, guter, beherzter Auftritt. Also Ipswich als Ganzes wahrscheinlich eine positive Überraschung.
Ja, und sie spielen eben auch einen schönen Fußball unter Kieran McKenna. Das kann man nicht oft genug betonen. Haben jetzt trotzdem nicht allzu viele Chancen gehabt gegen die Reds, aber das war, glaube ich, jetzt auch nicht ihr primäres Ziel. Sie wollten das Spiel erstmal eng gestalten, sie wollten es Liverpool schwierig machen und das konnten sie auf jeden Fall erfüllen. Trotzdem nach dem Seitenwechsel hat dann kurz Liverpool einmal das Gas angezogen und innerhalb von 2 Minuten das Spiel so gut wie entschieden. Einer meiner Lieblingsspieler der Reds, Diogo Jota, nach 60 Minuten hat er den Bann gebrochen und das 1:0 erzielt für die Reds und damit das erste Tor in der vermeintlichen Arne-Slot-Ära erzielt. Schöne Kombination und er musste nur noch einschieben. Ich glaube, es war auch die Vorlage von Trent Alexander-Arnold auf ihn da. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also man hat direkt viele bekannte Elemente gesehen bei den Reds.
Ja, von Trent kam die Vorvorlage quasi auf Salah. War aber ein grandioser Pass, wahrscheinlich deswegen in Erinnerung geblieben.
Okay.
Salah legt dann quer, Rutter trifft. Das zweite Tor macht dann Salah selber, der innerhalb von 5 Minuten dann das Spiel auch entscheidet und zum 2:0 trifft und damit Rekordhalter ist. Er ist jetzt der einzige Spieler, der 9 Tore an ersten Spieltagen, so ist es richtig, in der Premier League erzielt hat. Also auch diese Krone darf er sich aufsetzen. Wird einfach über die Jahre zur Premier League-Ikone und hat da jetzt etwas weiteres, was er sich auf die Fahne schreiben kann, mit Tor und Vorlage hier auch wieder einer der besten.
Und ich denke, es war definitiv aus Reds Sicht ein Spiel von zwei Hälften. Die erste Hälfte war einfach, haben wir gerade schon gesagt, nicht das Gelbe vom Ei. Sie haben ein bisschen behäbig gewirkt, mussten sich so ein bisschen wieder gewöhnen an die Premier League-Luft. Ipswich hat auch gut dagegen gehalten, natürlich. Und dann nach dem Seitenwechsel war es dann eine andere Vorstellung. Ich denke, so hat sich das dann Arne Slot eher vorgestellt, wie es im zweiten Durchgang dann abgelaufen ist. Kurzer spezieller Blick noch auf das Reds Mittelfeld. Viele haben darüber gesprochen, auch wir, ob sie noch mal im Sechserbereich nachlegen oder ob sie auf die eigenen Spieler vertrauen. Und zweiteres ist im Moment, glaube ich, eine wahrscheinlichere Variante, weil sie vielleicht ihren Sechser gefunden haben. Und zwar ist das Ryan Grafenberg, der ja vor einem Jahr von Bayern München kam und der jetzt mit McAllister hier im Mittelfeld gespielt hat und das, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht hat. Sehr ordentlich.
Ja, und ein super spannender Spieler. Also gerade bei Ajax, was er da gemacht hat, war sensationell. Dann natürlich hat die Station in Bayern nicht funktioniert, aber den jetzt über einen langen Zeitraum fit zu sehen, würde ich mich riesig drüber freuen. Ist so wie du es beim Mount gesagt hast, so ein gefühlter Neuzugang. Und ich kann es mir auch vorstellen, gerade weil sie Zubimendi von Real Sociedad wohl nicht bekommen. Der hat sich fix zu seinem spanischen Heimatclub bekannt. Deswegen hat man dann einen Korb bekommen und ob sie jetzt nochmal woanders all-in gehen, weiß ich auch nicht. Aus meiner Sicht kann das so durchaus funktionieren und mit Szoboszlai, McAllister haben sie auch zwei Spieler, die sehr viel laufen, sehr viel vom Platz covern. Also das mit Gravenberch zusammen wäre auf jeden Fall eine spannende, aber auch mutige Lösung.
Genau, mutig, weil ist auch wieder auf Kante genäht. Also lass dich mal einer von denen verletzen Und dann musst du halt wieder zwangsläufig zurückgreifen auf ein Endo, auf einen Curtis Jones, auf einen Harvey Elliott. Und sorry an die Jungs, aber das wäre halt nicht meine präferierte Option, wieder auf die zurückzugreifen. Deswegen, vielleicht sollten sie sich doch noch einen holen, der nicht jetzt gerade direkt in die erste Elf springt, aber auf jeden Fall das Potenzial hat, die zu ersetzen aus der ersten Elf, falls die mal nicht können. Am Ende gewinnen sie das Ding 2-0. Ich denke, kein großes Spektakel. Es geht darum, am ersten Spieltag in die Spur zu finden, die 3 Punkte zu holen, keinen Fehlstart sich zu erlauben. Das haben sie getan und wir haben auch, glaube ich, insgesamt einen ganz guten Eindruck von Ipswich bekommen.
Absolut. Das waren spannende erste Erkenntnisse da auf beiden Seiten. Wir springen aber schon weiter. Wir müssen ein paar Meter machen. Wir wollen ja so gut wie zu allen Vereinen ein bisschen euch was erzählen, wie die so in die Saison gestartet sind. Und der nächste Club, der dran war, war Arsenal. Der zweite des Vorjahres hat die Saison zu Hause eröffnet gegen die Wolves und war da auch mit 2-0 erfolgreich. Kein Riesenspiel, aber am Ende ein verdienter Sieg, wo Havertz und Saka für die Gunners treffen.
Ja, Kai Havertz, unglaublich. Er wird einfach immer mehr zum Goalgetter und zu meinem persönlichen Schreck. Ich habe ihn absichtlich in der Saisonprognose mal verschont. Ich habe ihn rausgelassen, damit nicht wieder alles auf mich zurückfällt, falls ich Unrecht haben sollte. Und ja, gute Entscheidung auf jeden Fall von mir, weil er trifft hier sofort und kommt mir damit direkt zuvor, was eine mögliche Kritik angeht. Mein Kritikpunkt ist halt nach wie vor, dass sie irgendwie jemanden brauchen, der konstant ihnen die Tore liefert, à la Haaland. Aber im Moment ist Havertz eben ihr Haaland und ist hier wieder erfolgreich. Genauso nachher wie Bukayo Saka, finde ich Mann des Spiels, bester Mann bei Arsenal, mit einem Saka-Trademark-Tor auf seiner starken rechten Seite, nach innen ziehend und dann den Torwart José Sá im kurzen Eck überrascht. Ein sehr cleveres Tor und insgesamt eine richtige Arsenal-like Performance. Das war wirklich Arsenal, wie wir sie kannten aus den letzten Jahren. Nicht immer unfassbar spektakulär, aber seriös. Sie spielen das, was sie können und das ist sehr gut. Und das reicht gegen die Wolves, die nicht den besten Tag hatten, zu einem 2-0. So einfach.
Noch kurze Ergänzung zum Stichwort Langzeitverletzte und gefühlte Neuzugänge. Jurrien Timber wurde eingewechselt, hat knapp 20 Minuten bekommen, gilt durchaus als Kandidat links hinten. Also es könnte wirklich zu dieser Viererkette kommen mit 4 gelernten Innenverteidigern. Ben White, Saliba, Gabriel und Timber. Aktuell Zinchenko noch die Nase vorn, aber da könnte es zu einem Wechsel kommen. Und es gab auch eine Szene, wo er, ich glaube, angeflankt wird und er ist rechts vorne im Feld, also komplett diagonal gegenüber von dem, wo er aufgestellt wurde, geht ins Dribbling mit Tempo, nimmt 2 Spieler auseinander, also es sah richtig gut aus. Ich hoffe wirklich, dass er fit bleibt und wir mehr von ihm sehen. Das ist aber nur kleine Ergänzung, ansonsten natürlich Havertz und Saka mit jeweils 2 Scorern im Vordergrund und ja, ein einfach runder Start für Arsenal.
Und noch ein kurzes Transfer-Update, was Arsenal angeht, und zwar Mikel Merino, der Deutschland-Schreck von der EM, wurde von seinem Club Real Sociedad nicht ins Aufgebot für das Spiel gegen Rayo Vallecano berufen, ist also anscheinend gerade noch in Verhandlungen mit Arsenal und könnte demnächst der nächste Neuzugang sein von Mikel Arteta. Die wollen also nochmal sich verstärken im Mittelfeld, auch wenn sie dann natürlich schon reichliche Optionen haben. Aber anscheinend, Mikel Merino könnte jemand sein, den Arsenal noch verpflichten wird in den kommenden Tagen. Wir schauen auf das nächste Spiel und jetzt wurde es bitter für die eine Mannschaft. Und zwar Everton gegen Brighton und das nächste Trainerdebüt von Hürzeler bei Brighton. Das wurde ja auch mit einigen Erwartungen vorher belegt. Und ich muss sagen, sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Everton mit einem eigentlich guten Auftritt in der ersten Halbzeit. Mitoma macht dann das frühe 1-0 nach 25 Minuten. Mitoma ist wieder anscheinend bei 100% und hat mir überragend gut gefallen. Everton, wie gesagt, hält dagegen und fallen dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit eher auseinander.
So sieht's aus. Am Ende ist es ein überzeugender 3-0-Sieg von Brighton und sind Tabellenführer. Also an alle Hürzeler Kritiker, nach dem ersten Spieltag bekommt ihr noch keine Genugtuung. Das Ganze hinten raus dann sehr überzeugend, was aber vor allem daran lag, dass sie extrem effektiv gewesen sind. Das 3-0 spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider, aber am Ende fragt keiner nach. In der Startelf haben wir auch zwei Neuzugänge gesehen, Mats Wiefer und Minté, beide eben von Anfang an aufgeboten worden. Und auch da, kleiner Transfernachtrag, da gab es noch dicke, dicke Nachrichten, nachdem wir unsere Saisonprognose aufgenommen haben, nachdem wir unsere bester Transfer-Kategorie vergeben haben, in Klammern leider. Ich erkläre euch kurz, wer kommt. Also fix ist, Brian Gruder von Mainz wird ein Gesamtpaket von rund um die 35 Millionen mit Boni. Natürlich viel Holz, aber der Mann, also ich glaube, da haben Leverkusen und Bayern geschlafen. Für alle, die ihn nicht gesehen haben, Marke Straßenfußballer, macht richtig Spaß, sehr mutig, sehr zielstrebig in seinem Spiel, großes, großes deutsches Talent, den haben sie fix an Land gezogen, war aber jetzt so kurzfristig, dass er noch nicht im Kader stand. Und es gibt noch einen, nämlich Rüter, kennt man noch aus Hoffenheim-Zeiten und Leeds-Zeiten, der soll jetzt fix kommen, auch über 40 Millionen. Also ja, nach unserer Prognose haben die nochmal 70, 80 Millionen in die Hand genommen, wohl für diese beiden Spieler. Gruder ist ganz fix, ich meine, Rüter sind wir so bei 95%, sollte aber beides durchgehen.
Ja, ich bekomme so langsam Angst, wenn ich mir Brighton anschaue. Ich glaube, wir waren uns ja einig vorher, dass das wirklich noch nicht das Brighton war, was eine Zeit lang mal wirklich alle in Angst und Schrecken versetzt hat. Aber sie waren schon jetzt hier wahnsinnig effizient. Sie haben am Ende nur 10-9 Torschüsse gehabt im Vergleich zu Everton, machen davon aber eben 3 Tore und Everton keins. Das heißt, sie waren sehr effektiv und die Tore auch alle sehr schön herausgespielt. Die Neuzugänge stechen sofort. Mats Wiefer hat mir gut gefallen, hat die Bälle gut verteilt, was man jetzt von ihm auch erwarten konnte. Minté auf rechts mit einer Vorlage. Also wie gesagt, eine direkt gute Vorstellung der neuen Jungs und jetzt eben mit den Neuverpflichtungen nochmal obendrauf. Ich weiß nicht, wo die hinwollen. Also was ist ihr Ziel in der ersten Saison von Hürzeler? Wollen die wirklich schon Europa angreifen? Weil das ist ja schon ein Kader, der offensiv so gut besetzt ist. Das findest du ja in vielen Mannschaften nicht, die um die Top 6, Top 7 mitspielen.
Ja, und vor allem sammeln sie einfach Talente. Also das finde ich so außergewöhnlich. Wir hatten jetzt, Minté geht runter, du sagst es mit einer Vorlage, reinkommt Adingra zur zweiten Halbzeit, der trifft selber, hat letzte Saison auch wirklich gezeigt, was gehen könnte, beide super jung, dann holst du jetzt noch mit Gruda und Rüter zwei Leute dazu mit Riesenpotenzial, auch beide für die Offensive, also du hast da mittlerweile wirklich 7, 8 Spieler, die richtig Spaß machen und wenn Hürzeler die irgendwie in Form bekommt, ich glaube, die können sich in den Rausch spielen. Tatsache ist aber auch, dass natürlich die Qualität ganz, ganz oben in der Spitze weiterhin fehlt. Also sie sind darauf angewiesen, dass sie als Team funktionieren. Aber das ist ja nichts Neues und das klappt in Brighton seit 4, 5 Jahren einfach exzellent gut.
Geben auf jeden Fall jetzt mehr Geld aus als früher. Das kann man auf jeden Fall als Takeaway so mitnehmen. Aber sie haben auch einfach wahnsinnig viel eingenommen. Und das ist dann eben einfach Wirtschaften im besten Sinne des Wortes. Wenn du halt viel einnimmst, solltest du auch gewisse Investments tätigen, um deine Position im Markt zu halten. Das machen sie gerade und ich bin sehr gespannt. Und Hürzeler wirkte für mich auch irgendwie nicht so, dass er jetzt gerade so wirklich so fasziniert ist von dem ganzen Neuen. Also Premier League in dem jungen Alter oder so. Nee, er wirkte ganz ruhig, gelassen. Hat sich das alles angeschaut und denke ich einfach ein sehr, sehr runder Tag für Brighton. Auf der anderen Seite Everton, wie gesagt, einfach so ein bisschen unglücklich auch. Ashley Young bekommt noch einen Platzverweis. Ich glaube, auch andere Situationen waren unglücklich von ihnen, wo sie mehr hätten draus machen können. Sie hatten auch Chancen gehabt von Harrison. Und irgendwie, das 0-3 war schon hart. Trotzdem, das ist halt wirklich mal, so wie wir es jetzt noch nicht so oft hatten am ersten Spieltag, das ist wirklich ein krasser Fehlstart.
Ja, vielleicht der eindeutigste. Deswegen Everton sollten wir mit auf die Liste nehmen. Ist natürlich nur der erste Spieltag, wollen wir nicht überbewerten. Aber da zeigen die Zeichen eindeutig nach unten. Anders sieht es eigentlich bei beiden Teams aus, über die wir als nächstes sprechen wollen. Und zwar West Ham und Villa ist das nächste Spiel auf unserer Agenda. Für dich natürlich von besonderer Wichtigkeit, weil natürlich dein Lieblingsteam gestartet ist. Nimm uns mal mit. Möchtest du ein bisschen über die Ausstellung reden oder was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Wir hatten hier schon ein nettes Vorgespräch gehabt, an das ich dich kurz erinnern möchte. Und da hast du mich halt schon sehr auf die Palme gebracht. Deswegen, ich will jetzt einfach ganz neutral hier mal reinstarten und deinen Unterton dann direkt mal vergessen lassen. Und wir starten einfach mal mit der Aufstellung des neuen Champions League-Teilnehmers. Und ich habe ja letzte Woche noch so ein paar Bedenken geäußert, weil zum Beispiel Ollie Watkins in der Vorbereitung keine einzige Sekunde gemacht hat. Also definitiv keine optimale Vorbereitung für jemanden wie Ollie Watkins, der aber einfach ein wahnsinnig fitter Spieler ist. Ich glaube, ein absoluter Vollprofi, der muss sich so fit halten, der wird auch immer muskulöser, habe ich das Gefühl. Und deswegen, wenn einer keine Vorbereitung braucht, würde ich sagen, ist es Ollie Watkins. Ist jetzt hier von Beginn an direkt gestartet auf der 9. Dahinter dann so eine Reihe aus drei Spielern eigentlich. Also normalerweise ist ja Emery bekannt für sein 4-4-2. Jetzt hier war das eher ein 4-2-3-1 mit McGinn auf links, dem Kapitän, als Linksfuß nicht seine beste Position, aber so what, ab und zu muss er eben daran. Rodgers so ein bisschen eher auf der 10 hinter Watkins, um Watkins rum. Rodgers mag ich sehr, hat sich gut eingelebt und denke ich, keine Überraschung, dass er jetzt hier starten durfte. Bailey, Onana, der Neuzugang von Everton, Tielemans und dahinter eine ganz gewohnte Viererkette mit Emi Martinez im Tor. Auf der anderen Seite West Ham. Da wiederum waren ja viele gespannt auf die Neuzugänge und da sehe ich jetzt, soweit ich das jetzt hier erblicke, eigentlich nur zwei in der Startelf mit Kilman und Rodriguez, ne?
Genau richtig, die anderen mussten noch draußen bleiben, unter anderem rein kamen dann aber Somerville, Füllkrug und Todibo, also da haben sie wirklich einiges nachgelegt, Wan-Bissaka noch ganz draußen geblieben übers gesamte Spiel. Ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um auf West Ham zu treffen, um es mal einfach so zu formulieren. Aktuell eben noch
da geht's schon los.
Eher die alte Garde. Ja, aber gehört doch zur Wahrheit. Also da sind die einfach noch nicht integriert. Also auf das lange Füllkrug-Debüt müssen wir uns noch ein bisschen freuen. Das kurze haben wir bekommen, hat knappe 20 Minuten gespielt. Aber ich glaube, das West Ham-Team wird sich auch noch über die nächsten Wochen sehr verändern.
Auf jeden Fall. Ich muss trotzdem sagen, ich war von West Ham übelst enttäuscht. Eine furchtbar schwache erste Halbzeit gespielt. Villa nicht berühmt, aber auch nicht furchtbar wie West Ham. Deswegen gehen sie auch früh in Führung durch Onana. Und ich weiß nicht, wer bei West Ham für die Verteidigung von Standards zuständig ist. Diese Person würde ich als Trainer, oder wenn es der Trainer sogar ist, dann würde ich mir selber mal auf die Finger hauen. Wenn es eine andere Person ist, die musst du zum Rapport bestellen am Montag ins Büro. So, weil das geht nicht. Onana, der größte Spieler auf dem Feld, mein Tipp, ohne es jetzt nachgeschaut zu haben, auf jeden Fall ein Biest von einem Mann, kommt aus 3 Metern bei der ersten Ecke wahrscheinlich vollkommen unbehelligt zum Kopfball. Erstens, Areola kommt nicht raus. Onana wird aber auch überhaupt nicht gestört. Und du hast direkt nach 4 Minuten den Fehlstart für West Ham und den perfekten Start für Aston Villa. Villa hat einen eigenen Set-Piece-Coach, aber dafür brauchst du keinen Coach. Das war viel zu einfach.
Das stimmt, wirklich katastrophal verteidigt. Aber natürlich auch Start nach Maß für Amadou Onana. Und ich möchte kurz 2, 3 Sätze zu ihm einschieben, weil ich finde, das Spiel gegen West Ham, gegen auch diese Besetzung von West Ham, da hast du gesehen, was dir ein Onana auch geben kann, was ein Douglas Luiz nicht hatte. Und das ist Physis, Tempo, Ballschleppen, Kopfbälle. Und ich finde, er hat ein exzellentes Debüt gegeben. Ich würde ihn wirklich jetzt schon zu diesem Zeitpunkt hier hervorheben wollen. Das Kopfballtor passte rein und er hat mir richtig, richtig gut gefallen.
Was für ein Debüt. Also als Villa-Fan muss ich sagen, habe ich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren kein besseres Debüt gesehen mit dem ganz frühen Führungstor und ansonsten auch wirklich schon fast der Boss im Team. Halt mit seiner Präsenz fällt er immer auf und ist immer so ein bisschen der Anker, aber hat es unfassbar stark gemacht. Trotzdem, Matty Cash fällt nach 36 Minuten Thomas Souček in den Rücken. Finde ich eine strittige Szene, da musst du kein Elfer geben. Aber mit der neuen VAR-Regel, die man dann ganz kurz auch erzählen kann, wonach die VARs die Schiedsrichterentscheidungen nur noch in den allerseltensten Fällen ändern sollen, wurde es nicht zurückgenommen. Der Elfer stand und Paqueta haut ihn rein, verlädt Martinez zum 1-1, sehr schmeichelhaft für West Ham. Nach der Pause West Ham dann besser, auch besser als Villa, würde ich sagen. Steht lange 1-1 und dann kommt der Moment, auf den ich lange gewartet habe. Und zwar kommt dann John Duran aufs Feld. Kurze Story zu ihm, dem Kolumbianer, ist ein ganz junger Stürmer, den wir aus der MLS geholt haben vor einiger Zeit. der aber, wie nennt man es am besten, ziemlich extrovertiert ist für sein Alter und der auch viel Spielzeit beansprucht, hat jetzt im Sommer sehr aggressiv einen Wechsel zu West Ham forcieren wollen. Es ging sogar so weit, dass er in einem Instagram-Live-Video die Arme gekreuzt hat zu einem Hammers-Zeichen. Natürlich ein absoluter Witz. Am Ende, kurze Story, ist der Wechsel nicht zustande gekommen. West Ham hat sich anders orientiert und Duran musste quasi bleiben. Emery meinte vorher, ja, er hat sich hier wieder eingebracht und ich vertraue ihm nach wie vor. Dann kommt er rein und haut das Ding einfach rein für Villa am ersten Spieltag gegen West Ham. Unfassbare Geschichte.
Ja, vielleicht die Storyline des ersten Spieltags. Ich habe es dann auch erst währenddessen und danach mitbekommen, die ganze Fehde rund um ihm und West Ham und Villa. Aber schon eine einmalige Story. Er bekommt dann hier ja auch tatsächlich über 30 Minuten Zeit auf dem Feld. Also ich glaube, das Vertrauen ist auch wirklich da. Das war keine Floskel von Emery, wie bei Ten Hag, wo Sancho nicht mal im Kader war. Kleiner Einschub, aber wieder zurück zu dem Spiel. Stimmt. Duran macht es dann einfach richtig gut. Auch das Tor, wie er reinläuft mit Überzeugung. Und ich glaube dann der Jubel, wenn ich die Lippen richtig gelesen habe, dann war das, ich werde bleiben, I will stay. Und auch das sehr extrovertiert dahergetragen. Aber der macht einfach Laune und hat dann eben viel, viel mit reingebracht in die Partie. Füllkrug kam 10 Minuten später auf der anderen Seite, der dann ja eben anstelle von Duran zu West Ham gegangen ist auf der 9er Position. Der konnte aber kein richtiges Zeichen mehr setzen. Und am Ende bleibt es dann auch beim 2:1. Also Duran und Onana, zwei Leute, die irgendwie beide ihre eigene Story mitgebracht haben, sorgen dafür, dass du den Einstand nach Maß hast. 3 Punkte für Villa.
Das war jetzt alles sehr positiv auch von dir. Aber wo kam jetzt vorher in unserem Gespräch der Hate her für Villa? Wo kam das her?
Ich wollte doch nur ein bisschen kitzeln. Aber nein, okay. Bei mir einfach in der Retrospektive ist das Spiel nicht ganz so hoch, weil kurz danach hat Stuttgart gegen Leverkusen gespielt im Supercup. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es war ein so absurd gutes Spiel. Ich glaube, 7 Rudelbildungen, 4 Tore, Elfmeterschießen, es hat richtig Spaß gemacht. Beide Vollgas nach vorne und das war West Ham gegen Villa halt einfach nicht. Soll aber kein Abbruch tun, trotzdem eine starke Leistung. Ich glaube nur, dass beide Vereine, Villa und West Ham, sich noch in den nächsten Wochen steigern werden und auch müssen.
Müssen, okay, da gehe ich mit. Ja, West Ham, wie gesagt, irgendwie noch nicht so, wie wir das auch irgendwie erwartet haben. Spielerisch, wie gesagt, fand ich sie schlecht, aber die Neuzugänge, die müssen eben reinkommen und dann ist es einfach auch eine andere Mannschaft. Wir verlieren vielleicht noch 1-2 Sätze ganz kurz zum Spiel Brentford gegen Crystal Palace. Am Ende ein 2:1 Sieg für Brentford. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist die Personalie um Ivan Toney, der nicht im Kader ist und wo jetzt auch Thomas Frank vor dem Spiel schon verkündet hat, dass er wahrscheinlich oder vielleicht wechseln könnte. Gary Neville meinte, er hätte gehört, so in dem ganzen Geschehen herum, dass Ivan Toney wohl nach Saudi-Arabien wechselt. Das ist jetzt mein aktueller Stand. Anscheinend jemand, der seine Karriere in Europa, in der Premier League aufgibt, um nach Saudi-Arabien zu gehen. Wie gesagt, der Nächste. Was halten wir jetzt in seinem Fall davon? Ist ja eine ganz spannende Personalie, der Mann.
Total. Also, dass er nicht im Kader ist und natürlich ein Wechsel ansteht, habe ich auch gelesen von den Saudi-Arabien-Gerüchten noch nicht. Ja, mich würde es natürlich brutal nerven. Wir haben auch vorhin über Arsenal geredet, über den Neuner, der fehlt. Er wurde da ja auch mal ins Gespräch gebracht, finde ich auch zu Recht. Ich finde so eine Lösung super spannend. Aber wenn er jetzt nach der Wettsperre dann jetzt auch den Verein verlässt Richtung Saudi-Arabien, wäre das irgendwie ein sehr, sehr unrundes Bild, was er abgibt. Das kann er in 3 Jahren immer noch machen. Deswegen hoffe ich natürlich ganz, ganz stark, dass er bleibt und innerhalb der Liga wechselt oder wenigstens in Europa bleibt.
Ja, kam ja auch relativ erst spät in den wirklich stark bezahlten Fußball. Deswegen kann ich es noch vielleicht so ein bisschen verstehen, dass er in seinem etwas schon jetzt gehobeneren Alter nochmal so ein bisschen das große Geld auch sucht. Trotzdem würde ich sagen, wäre ich auch nicht böse, weil wir dann vielleicht auch ein Ende hinter dieses Kapitel setzen könnten. Ivan Toney, vielleicht hat er auch gerade schon darauf gewettet, dass er nach Saudi-Arabien geht. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Quoten stehen, aber er hat das ja vielleicht besser im Blick als ich. Ja, das war es dann auch damit. Wie gesagt, sie gewinnen 2:1 gegen Palace und Oliver Glasner auch mit einem nicht so guten Start. Mal schauen, wie sich das dann auch die nächsten Wochen entwickelt. Wir haben jetzt zwei Spiele noch nicht genannt. Das war Newcastle gegen Southampton, 1:0 für Newcastle nach Platzverweis trotzdem. Und Nottingham Forest und Bournemouth trennen sich mit 1:1. Dann schauen wir doch direkt auf unsere Kategorie, die wir auch in der neuen Saison fortbestehen lassen wollen. Der Spieler des Spieltags. Wer ist es bei dir geworden?
Ja, ich nutze ihn mal wieder als Aufhänger, aber für mich ist es auch verdient, Wisser, der eben Tony ersetzt hat im Sturm bei Brentford. Für mich war es ein überraschender Sieg. Ich habe natürlich auch das Spiel mir ganz, ganz reingezogen. mich hat schon überrascht, weil also in dieser Glasner-Tabelle, also seit er da ist, ist Palace eben mit dem Punkteschnitt auf Champions League, Euroleague-Kurs. Also nach dem, was man bisher gesehen hat, unter ihm ist das ein Euroleague-Kandidat. Mateta ist in dieser Zeit, seitdem Glasner da ist, Top-Torschütze der Premier League alleine. Also das ist ein Team, das war so heiß gelaufen Ende letzter Saison. Und jetzt zu sehen, wie sie starten, ich war super, super gespannt. Kamada hat sich zum Beispiel richtig gut eingefügt. Aber sie wurden so ein bisschen abgezogen von dem reiferen Brentford. Und sie waren effektiver. Gerade vorne, Kevin Schade hat eine richtig gute Partie gemacht mit Mbeumo und Wisser zusammen. Also die Dreierreihe macht Laune. Haben ja auch noch einen neuen Stürmer verpflichtet. Also das wird sich sicherlich irgendwie finden. Und ich fand Wisser einfach zwingend, das Tor war am Ende nur reingestolpert, aber schwamm drüber, wie viel Meter der macht, was der vorne aktiviert. War für mich Hauptverantwortlicher dafür, dass Brentford überraschend Palace schlägt.
Ja, ich mag Wisser sehr. Ist für mich ein sehr, sehr kompletter Stürmer. Ist technisch gut, akrobatisch, ist relativ schnell, guter Abschluss. Ich mag ihn wirklich sehr und auch, wir hatten ihn, glaube ich, auch schon einige Male in dieser Kategorie, weil er jemand ist, der einfach auch ein bisschen spektakulär spielt und eben auch mit dem Tor erfolgreich war. Ich gehe mit Amadou Onana, muss ich natürlich, was so ein bisschen meine Flaggen anbetrifft. Ich habe trotzdem nochmal auch ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich wollte das mal jetzt so ein bisschen auch statistisch und empirisch unterlegen. Macht eben das Tor, hat eine Passgenauigkeit von unglaublichen 97% gehabt gegen West Ham. Mhm. Hat 15 Duelle geführt, das ist der Spitzenwert auf dem ganzen Platz gewesen, also sehr zweikampffreudig. Davon auch 9 gewonnen, ebenfalls der Spitzenwert von allen Spielern. Und er hat 6-mal Ballbesitz gewonnen für Aston Villa, ebenfalls der Spitzenwert von allen Spielern auf dem Platz. Also wirklich eine absolute Standout-Performance von Amadou Onana nach seinem teuren Wechsel zu Aston Villa. Und wir sind, glaube ich, alle sehr gespannt, wie das weitergeht. Wie gesagt, andere Personalien, die auch spannend sind, sind zum Beispiel Jadon Sancho oder Raheem Sterling. Da werden vielleicht die nächsten Tage und Wochen uns mehr Antworten bringen. Jetzt sind wir schon am Ende dieser ersten Folge der Saison 24-25 angelangt. Uns bleibt noch zu sagen, folgt uns überall, wo es geht. Auf Spotify, wie gesagt, freuen wir uns jetzt auf eure hoffentlich zahlreichen Kommentare unter der Folge und sind gespannt, was da dann so rauskommt. Auf Social Media sind wir vertreten, auf X, auf Instagram und ansonsten der Flurfunk, der ist nach wie vor auch bei uns sehr beliebt. Also empfehlt uns einfach gerne weiter. Das geht ja heutzutage auch sehr einfach, das ist keine Arbeit und hilft uns sehr. Das war's soweit von uns. Ich würde sagen, wir verdauen das alles einmal und hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ist doch alles gut, beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.